Dennis,
Magda.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube dem Internet ja gar nichts mehr.
Nichts
also
mehr.
Absolut nicht. Also nicht nur wegen den KI-Bildern, also ne, wie dem Papst in der Daunenjacke oder.
Der war nicht echt.
Der war nicht echt. Ah. Oder was ich von dir gesehen habe, gerade du in Strapsen im
in Strapsen,
Aufzug.
Ja. Das habe ich, da habe ich so eine Nudify-App getestet und die hat mir Brüste gegeben. Was den meisten Leuten aber nicht auffällt, weil sie sehr auf die Strapse achten.
Nudify-App heißt ja, die hat dich nackt gemacht.
Ja.
Gut, ne? Internet inzwischen gar nicht mehr so einfach dem zu vertrauen, außer natürlich ausgewählten News-Outlets, denen man jetzt natürlich doch noch ein gewisses Vertrauen entgegenbringt. Aber der Ort, der für mich einer der schlimmsten ist, ist für mich auf Social Media, weil da gehe ich eigentlich generell immer davon aus, dass Influencer alle ihre Videos und alle ihre Fotos immer alle stellen. Nun, aber es war natürlich nicht immer so, dass man dem Internet nicht getraut hat. Das mussten wir alle erstmal lernen, dass da Lügen unterwegs sein können. Und in den Archiven des Netzes gibt es einen Fall, der das ganz besonders illustriert. Und zwar ist das die Geschichte von Lonely Girl 15.
Lonely Girl, da klingelt was bei mir. Ja. Ganz, ganz frühe YouTube-Zeit.
Und das ist nämlich eine Geschichte, in der alles nochmal ganz anders gekommen ist, als wir das so erwartet haben, als wir es alle irgendwie dachten. Und die, wie ich finde, können wir ja später nochmal drüber streiten, aber die uns irgendwie bis heute beeinflusst. Und deswegen, heute finden wir raus, was es mit diesem einsamen Mädchen mit Lonely Girl 15 auf sich hatte.
Hi, ihr hört Browser History, den Podcast, in dem wir uns durch die Geschichte des Internets graben, egal ob Meme, GIF oder Blog-Eintrag. Wir gucken uns eine absurde Story nach der anderen an.
Und wir finden raus, wie uns das Internet zu dem gemacht hat, was wir heute sind.
Ich bin Dennis Kogel.
Und ich bin Magdalena Pulz. Und heute geht's um die Macht des Internets, ein einsames Mädchen und Aliens. Ja, Dennis, lass uns eine kleine Zeitreise machen und zwar ins Jahr 2006.
2006.
Ja, du bist heute 36 Jahre alt, also Mitte 30 und damit warst du damals...
Du verlangst jetzt Rechnen von mir.
Das schaffst du. Circa.
Circa, ich will sagen 16 oder 17. Wahrscheinlich irgendwie Oberstufe, unglücklich verliebt und sehr viel in... Dreams in Koblenz, der Indie-Disco, Kölsch für ein Euro und so viel Mandu-Diao, wie du ertragen kannst.
Ja, da waren wir, glaube ich, in einer recht ähnlichen Phase. Also ich war natürlich 2 Jahre jünger oder 3, ich bin jetzt 33, also war ich damals 15. Genau, Schule, nur daran interessiert, warum ich diese tief sitzenden Jeans, warum ich dann so super dumm ausgesehen habe. Aber 2006, das war auch so die Zeit, da hatten noch nicht alle Teenager ein Smartphone. Da ist gerade der erste Teil von Fluch der Karibik ins Kino gekommen. Und es war das Jahr, in dem YouTube total groß geworden ist.
Mhm. Ja, weil das ist gestartet, warte mal, 2005 möchte ich sagen.
Ja.
2005.
Sehr richtig.
Das erste Video war...
Das erste Video, Dennis, du als zertifizierter Nerd.
Im Zoo, irgendwer von den YouTube-Gründerjungs war im Zoo und hat einen Elefanten. War es ein Elefant?
Es war ein Elefant.
Yes.
Genau, das Video heißt Me at the Zoo.
Me at the Zoo.
Ich hab's auch mitgebracht, du kannst es kurz anschauen. Klar,
okay, geil.
Ah,
ich hab das so lange nicht mehr gesehen. Moment mal, ich mach's mal.
Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say.
Der hat so eine Multifunktionsjacke und der steht vor dem Elefantengehege und sagt, ja, die haben einfach richtig lange Rüssel und das ist cool, sagt er. Geil.
Ja. Wir verlinken übrigens natürlich alle Videos, über die wir hier sprechen, euch auch in den Shownotes. Dann könnt ihr die nochmal anschauen. Also erstens finde ich ganz interessant, dass es so kurz ist. Ne? Es sind nur 19 Sekunden. Quasi ein Short heute eigentlich. Und auch natürlich, wie schlecht die Qualität von der Kamera und alles damals noch war. Und
klar.
Die Soundqualität.
Ja,
also
natürlich.
Das ist heute quasi nicht verständlich, was er sagt.
Ich finde das auch so süß, dass er, also ich hatte ja kein Programm ausgedacht von wegen, hier, ich bin im Zoo und ich zeige euch Frank den Elefanten oder sowas, sondern... Es ist wirklich nur so, das Coole ist, dass ich ein Video aufnehmen kann und das Video ist jetzt im Internet und ich sage, ein Elefant hat einen langen Rüssel. Wow, hey, gut gemacht. Krass, okay. Mhm.
2006, Plattform YouTube wird richtig beliebt. Ganz beliebt heißt, das ist natürlich eine völlig andere Größe als heute. Also damals, 2006, hatte die Plattform so um die 200 Millionen Nutzer und Nutzerinnen. Und heute sind es einfach mal 2,5 Milliarden.
Das ist so krass, ja.
Aber das war damals schon viel und das kann man auch daran erkennen, dass YouTube in dem gleichen Jahr noch an Google verkauft worden ist. Und Google hat für YouTube damals 1,65 Milliarden Dollar gekostet.
Natürlich, ich habe irgendwie auch erstmal völlig vergessen, dass es ja mal nicht zu Google gehört hat. Ja, klar.
Das waren ja irgendwie diese zwei privaten Jungs im Zoo. Und natürlich schon interessant, dass es so schnell gegangen ist. Also 2005 haben die das erste Video hochgeladen und ein Jahr später ist es an Google verkauft worden. Und es gibt einem, glaube ich, schon so ein Gefühl dafür, wie stark der Wachstum einfach damals war und wie viel da gegangen ist.
Und das Potenzial auch einfach, ja.
Und 2006 ist offensichtlich ein entscheidendes Jahr für YouTube. Das wird aber auch verkauft. Und in diesem entscheidenden Jahr tritt eine neue YouTuberin auf die Bildfläche. Und diese YouTuberin, die ist total interessant, weil die innerhalb von kürzester Zeit von 0 auf 100 zur meist abonnierten YouTuberin auf der ganzen Plattform wird. YouTuberin oder YouTuber selbstverständlich, ne? Sie ist nicht nur die weiblich meistgesehene. Und wie sie das geschafft hat, das ergründen wir heute.
Ah, genau. Okay. Wer ist diese mysteriöse YouTuberin?
Lonely Girl 15, falls ihr es euch nicht gedacht habt. Genau.
Also quasi vergleichbar mit Mr. Beast heute, nur halt in einer anderen Größenordnung. Mr. Beast heute ja irgendwie der beliebteste YouTuber.
Mr. Beast hat, glaube ich, heute 271 Millionen Follower. Das habe ich nachgeschaut vorher. Und sie hat natürlich in einer völlig anderen Kategorie gespielt. Also die hatte damals gerade mal so mehr als 50.000 in ihren großen Zeiten. So, das ist wirklich was ganz anderes. Aber trotzdem für damals schon richtig, richtig viel.
Ich finde das so interessant, also wenn man jetzt so sagt, von wegen, naja, da ist so eine YouTuberin und die wird beliebt, dann ist das ja so, also heute ist ja YouTuberin, YouTuber ist ja einfach ein Beruf, den man so ergreifen kann, so wenn man das möchte und da gut drin ist. Und damals war es so, naja, halt so Leute, die halt ein Video gemacht haben. Ja. Und das gab ja nicht irgendwie diese Konvention. Du bist halt einfach ins Zoo gegangen und hast ein Video gemacht. So.
Fertig.
Ja.
Im Juni 2006 lädt eine Nutzerin mit dem Namen Lonely Girl 2015 ihren ersten Vlog hoch. Vlog ist quasi Blog nur mit V, also der Videoblog. Und das ist ihr erstes Video, bei dem sie in einfach so eine Webcam quatscht, ein bisschen was über ihr Leben erzählt. Und genannt hat sie dieses erste Video Dorkiness Prevails, was man so übersetzen könnte mit irgendwie sowas wie Nerdigkeit siegt oder sowas. Und in diesem Video erzählt sie, dass ihr Name Bree ist. Also es ist ihr echter Name. Lonely Girl 15 ist Bree. Sie ist 16 Jahre alt und sie wohnt in einer richtig, richtig langweiligen Stadt. Und außerdem beschreibt sie sich selbst auch nochmal als Dork. Also sie ist so ein Nerd, sagt sie. Genau, und das Ganze hat sich ungefähr so angehört. Dennis, du kannst ja mal kurz reinschauen.
Ah, okay, sehr gerne.
Hi guys, so this is my first video blog. Well, I guess a video blog is about me. My name is Bree, I'm 16. Well, what you need to know about my town is that it's really boring. Like, really boring. Really, really boring.
Okay, langweilige Stadt, erzählt sie.
That's probably why I spend so much time on my computer.
Dieses Video ist auch so ein bisschen langweilig.
I'm a dork. I didn't really have a plan for this video.
Es ist wie so ein Vorstellungsvideo auf so einer Dating-Plattform, also ein schlechtes Vorstellungsvideo auf einer Dating-Plattform.
Das ist es. Also es ist jetzt auch nicht die ganz große Videokunst so rum.
Nee, es ist, ich hab mir was Besseres vorgestellt. Ich dachte...
Also vielleicht einmal, um sie nochmal kurz zu beschreiben, das ist so eine 16-Jährige, die in ihrem Zimmer vor dem Computer sitzt, sie hat lange, glatte, braune Haare, ein bisschen länger als schulterlang, ein ganz ein rundes Gesicht und sie hat so, wie man das damals gemacht hat, recht weit auseinandergezupfte Augenbrauen. Aber halt so richtig, ich finde sie schon sehr sympathisch trotz allem und authentisch, so einigermaßen, wie man halt damals so authentisch war. Und es ist ja auch genau dieses Gefühl, dass jemand so mit einem direkt spricht, was irgendwie auf Social Media so einzigartig ist. Ne? Sie spricht halt so die Kamera und man hat so das Gefühl, sie meint einen schon.
Ja, das ist halt so eine ganz normale Teenagerin, würde ich jetzt sagen.
Eine von uns.
Eine von uns.
Sie ist eine von uns.
Ja, okay.
Ich habe mich gefreut, dass du gesagt hast, dass du so ein bisschen langweilig fandest, weil es ging mir ganz genauso. Es ist irgendwie so, Gott, wir waren so unschuldig 2006, dass wir das so total toll fanden. Oder, ne, also ich meine, die Leute haben auf die Updates von der gewartet.
Wirklich? Schon mit diesem Video war irgendwie, also das fanden Leute schon interessant.
Das war auf jeden Fall der Startpunkt. Und ich habe das damals aber natürlich nicht mitbekommen mit Lonely Girl 15. Also nur um es einmal offen zu legen, ich habe mir das im Nachhinein alles angeschaut. Hey. Alle Videos, die sie macht, sind eher 2 Minuten lang. Was ich auch interessant finde, wenn man es ja heute, wenn man an den Video vloggt und denkt, man ist bei diesen Twitchern, bei diesen Streamern, die irgendwie 24/7 vor der Kamera sitzen und sich präsentieren. Und da ist dieser private Einblick, ist so 2 Minuten lang und geschnitten. Also das ist ja nicht durchlaufend, dass sie da sitzt und natürlich reinspricht, sondern sie hat offensichtlich immer so ein Best-of von Dingen, die sie erzählt hat in ihrem Videoblog und die schneidet sie zusammen. Und da quatscht sie was über ihr Leben, da erzählt sie, was sie so liest, ne? Sie über die neuesten Wissenschaften Erkenntnisse. Also irgendwo regt sie sich, glaube ich, darüber auf, dass irgendwie jetzt Pluto ein Planet, kein Planet mehr ist. Und
oh, 2006. Wie süß.
Irgendwann lernt man auch noch einen Freund von ihr kennen.
Aha. Ist der auch vor der Kamera?
Und der ist dann auch vor der Kamera.
Ah.
Und der heißt Daniel. Daniel hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Der postet auch immer mal wieder was. Und das hat sich immer so ein bisschen angefangen zu bedingen. Das war so ein Will-Day-Won't-Day-Thing.
Oh,
ne? Also,
okay.
Man hat schon die Chemistry gespürt. Sie sind offensichtlich die ganze Zeit miteinander abgehangen, sind so auf dem Bett gewesen, haben gequatscht und so halt, was man da so gesehen hat. Und der ist so der zweite, den man immer mal wieder sieht. Man sieht auch noch andere Menschen bei ihr, aber das sind die, Daniel ist noch ein bisschen wichtig.
Ich finde das so witzig, weil am Anfang dachte ich, okay, es ist schon auch ein bisschen langweilig so. Aber ich verstehe jetzt langsam den Reiz davon, weil ich liebe das, irgendwie die Social-Media-Profile von Leuten zu sehen und dann sieht man, mit wem sie so abhängen und dann, wenn man irgendwie da so rumscrollt und da Interesse zeigt und wenn man irgendwie, wenn einem irgendwie ein bisschen langweilig ist und man anfängt, durch andere Leute Social-Media-Profile zu scrollen, dass man dann sich so ein bisschen so eine Geschichte zusammenreihen, so, ah ja, okay, und plötzlich sind die da nicht mehr im Foto, aha, okay, gut, da vielleicht ist da was passiert, wer weiß.
Was ist da passiert?
Okay.
Und ich glaube auch, dass es ein Teil des Charmes ist, dass es diese Männer-Frauen-Geschichte da gab. Also das war natürlich schon interessant für die Leute. Mhm. Aber das war nicht alles, weil Brie hat so ein paar Videos gemacht, die waren so normal. Und irgendwann wird es dann doch ein bisschen weird.
Okay.
Und dass es auch so ein bisschen verdächtig ist. Weil da lädt sie ein Video hoch und oder das erste Mal, dass es so passiert. Und das hat den Titel My Parents Suck.
Natürlich, meine Eltern sind scheiße, ja.
Genau. Klar, dass es geklickt wird in der Teenie-Bubble. Auf jeden Fall erzählt sie in dem Video, dass ihre Eltern ihr verboten hätten, mit Daniel wandern zu gehen. Das ist eine kleine Wanderung, die sie auch
machen.
Doch, ja. Und es gibt auch einen Grund dafür. Und der Grund ist die Religion ihrer Familie.
Boah.
Aha.
Die verbietet Wandern.
Du stellst die richtigen Fragen.
Aber da würde ich jetzt denken, ja, okay, ist halt irgendwie so eine, weiß ich nicht, Mormonenfamilie.
Ja, ich glaube, du unterschätzt das Internet so ein bisschen, weil wenn irgendwo ein kleines Geheimnis gewittert wird, irgendwas, wo man vielleicht noch was Privateres rausfinden könnte, ne, da ist ja, da könnte ja noch was liegen.
Ah, das finden dann Leute einfach spannend, so ein Ding, okay, was ist da wirklich, was sind diese Beliefs und was ist da, was
die
ist
Leute
da
wollen
los?
Es absolut wissen.
Okay.
Also es ist auch super mysteriös, weil, also ich meine, es gibt ja die Kommentarspalte in YouTube, gab es auch damals schon. Und da kann man, ne, die Leute fragen sie auch immer wieder, hey, was ist das? Und sie antwortet darauf gar nicht. Und sonst antwortet sie auf super viel aber. Aber darauf geht sie irgendwie überhaupt nicht ein. Und auch in ihren nächsten Videos erstmal nicht. Aber ja, die Leute gehen steil, die Leute wollen es wissen. Und die ersten Hobbydetektive fangen direkt an zu recherchieren. Also die fangen erstmal an, so das Zimmer von ihr unter die Lupe zu nehmen. Was ist dieses Bild, wenn man da ranzoomt? Was sieht man da? Was ist das für ein Kerzenleuchter? Sie haben dann alle Gegenstände in Brees Zimmer irgendwie genau angeschaut, wo die herkommen und haben dann da schon rausgefunden, dass die alle von einem Geschäft kommen.
Was?
Dass sie alle von Target kommen. Die können null mit der Info anfangen.
Ja, aber was ist denn so komisch daran, wenn man einfach in einem sehr, sehr großen, bekannten Laden war? Okay, das ist so weird.
Das ist Internet.
Also ich glaube, das Zimmer auf Gegenstände zu analysieren, wäre so Schritt 23 bei mir gewesen.
Ich denke mal, dass sie vorher wahrscheinlich auch andere Sachen probiert haben, aber dass man nicht so viel über sie weiß einfach. Also wie gesagt, sie sitzt irgendwo in irgendeiner kleinen amerikanischen Stadt. Keiner kennt sie, gibt keinen Nachnamen, sie sagt nicht, wo sie ist. Man sieht nur dieses Zimmer, das heißt, du siehst auch nicht, wie die Umgebung ist. Ne? Was könnte irgendwie die Flora und Fauna aussagen? Das heißt, die Leute haben halt gemacht, was sie konnten. Sie haben dieses Zimmer gegoogelt. Alles von Target, was soll ich sagen? Also dieses Religionsthema, das schlägt bei den Leuten einfach krass an. Und sie erzählt dann eben auch irgendwie mal von einer Zeremonie, für die sie ausgewählt worden ist und dass das total besonders ist. Und das, dieses Geheimnis, das hat auch dazu geführt, dass sie zur beliebtesten YouTuberin damals geworden ist.
Ah,
also das hat okay. Die Leute so gecatcht und da sind die Followerzahlen dann tatsächlich gestiegen. Wir sind es ja heute viel gewohnter, dass es irgendwie so ein Rätsel gibt. Aber dieses Rätsel, obwohl das vielleicht jetzt erstmal nicht so krass klingt, weil wir so abgespeckt sind vom Internet, aber das hat die Leute damals so bewegt, so was da einfach dahinter steckt. So.
Okay, also mein Tipp wäre dann, okay, die Eltern sind in so einer komischen Sekte drin. Die sind in so einer Sekte drin. Und ich hoffe, die kommen da irgendwann mal raus.
Da ist auch ein Beschützerinstinkt angesprungen. Die haben so gesagt, eine komische Zeremonie, hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Weil Sekte, das könnten ja auch Satanisten sein.
Natürlich.
Die wird ja direkt geopfert. Ich meine, die Religion interessiert das Publikum, aber die Religion beeinflusst auch ihre Beziehung zu anderen Menschen. Daniel. Wir wissen ja schon, dass sie nicht miteinander wandern gehen durften.
Ja.
Und eines Tages macht Daniel ein Video, in dem er sagt, dass Brees Vater ihn gefragt hat, ob er ein Video für ihn machen kann. Bei einer Veranstaltung von dieser super mysteriösen Religion. Und zwar soll es auch ein noch mysteriöseres Religionsjugendcamp sein. Und da soll der irgendwie Videos machen. Und wenn er das dann nicht macht, dann könnte es auch sein, dass er Brie nicht mehr sehen darf, sozusagen. Also da wird Druck ausgeübt.
Also erstens würde ich sagen, so geht man nicht mit freiberuflichen Videomacherinnen und Machern um. So, man erpresst die nicht, sondern man, weiß nicht, das ist doch keine Verhandlung. Ja.
Man bewirft die mit Geld, gefälligst.
Man bewirft die mit Geld, man bietet ihnen was an, so oder weiß ich nicht, ja, vielleicht kann er irgendwie am Video mitverdienen oder so. Aber ja, ich finde es auch witzig, dass er das Video hochlädt, wenn ich mir dann denken würde, so, ja, aber du weißt schon, dass dieser Dad das Video auch gucken kann. Der kann das Video auch sehen.
Das ist auch Teil vom Geheimnis, glaube ich, irgendwie. Also, dass die Leute dann irgendwann so gedacht haben, so, hä, die laden die ganze Zeit Videos hoch, als ob es halt super privat wäre. Aber inzwischen ist es definitiv nicht mehr super privat, weil es halt, wie gesagt, zehntausende Menschen sehen, was damals gefühlt die ganze Welt war. Nur um das nochmal in Kontext zu setzen, wie groß das geworden ist. Mhm. Das ist damals schon 2006 aus der digitalen Sphäre in die analoge Sphäre gekommen. Da wurde erstmal in Foren diskutiert und dann kam es in die Presse. Und zwar auch nicht irgendwo in die Presse, sondern auch die New York Times hatte einen Blog, okay, der darüber geschrieben hat. Der Spiegel hat darüber geschrieben im Vorfeld. Also alle waren so ein bisschen, what is that? Und alle hatten eben Theorien von, ist es ein Kult, ist es eine Sekte, ist es Satanisten, ist es vielleicht ein Marketing-Gag und wir checken ihn nur nicht. Genau, also da war so wirklich wilde Ideen und natürlich eben auch die Idee, dass Brie ein Alien sein könnte. Ich glaube, es hat keiner so richtig ernst genommen.
Wer sagt das denn? Die New York Times?
Ja, nee, natürlich nicht, sondern aber ich glaube, das war eher so Kommentarspalte, so.
Ah ja, okay.
Menschen, die irgendwie halt denken, ja, sie halt ein bisschen, klar, weiß, ein ja, Verschwörungstheorien sind
easy
überall und da lebt halt eine Community von Aliens unter uns.
Ist ja, na klar. Ich finde es, was ich daran erstaunlich finde, jetzt wo du das sagst, also normalerweise ist es ja so, wenn jetzt die New York Times anfängt über dich zu schreiben, so, und du machst Videos, dann würdest du das wahrscheinlich ja irgendwie auch nochmal in einem Video aufgreifen. Also als Daniel oder sowas, ne, ich würde dann nicht gelangweilt in einem blauen Beanbag-Chair irgendwie so rumlümmeln, sondern sagen so, ey Leute, total crazy, in Deutschland schreiben die irgendwie Artikel über mich. Boah, ich habe die Mathehausaufgaben vergessen und der Spiegel schreibt über mich. Also ich weiß nicht mal, was das ist. Und hier ist es so, das geht einfach weiter. Nehmen die Bezug irgendwie auf die Berichterstattung?
Nee, überhaupt nicht. Also,
okay, das ist so seltsam.
Ja, sind halt so in ihrem eigenen kleinen Welt. Ja. Alles geht wie immer weiter und das hat natürlich,
ich vlog
die Leute
einfach ein
auch
bisschen weiter. Die New York Times schreibt über mich. Ich vlog einfach.
Man könnte natürlich schon auch irgendwie vermuten, ja, 16-Jährige, vielleicht kriegen die nicht mit, was in der Presse passiert oder sowas, weil damals war ja auch noch der Unterschied zwischen Print und Online groß. Also wenn man die New York Times online aufgerufen hat, konnte man das finden, aber es war wahrscheinlich nicht in der Zeitung. Das konnte ich nicht nachprüfen, aber normalerweise ist sowas nicht in der Zeitung. Das heißt, eventuell ist es auch einfach noch ein bisschen untergegangen für die. Könnte man argumentieren, aber es ist schon strange. Dass sie sich auch nicht mal so freuen im Video und so sagen, ey krass.
Wow, ich habe so viele Subscriber.
Wow, jeder ist dabei.
Ja.
Und jetzt mache ich doch das große Reveal-Video, was meine Beliefs sind und meine Religion. Nee, null, überhaupt nichts.
Oder komm, ich spiele zusammen mit euch ein Videospiel. Ja.
Hast du schon eine These, was es ist?
Also ich wäre da jetzt bei irgendwie Marketing. So. Ich wäre bei, das ist irgendwie so ein, am Ende kommt raus, hey, kauft ein großes Auto.
Okay. Ja, wir werden es gleich sehen. Mhm. Eine kleine Gruppe online versierter Menschen will es jetzt so richtig wissen und sie stellen Lonely Girl 15 aka Brie eine Falle. Und ja, dann hatten sie sie. Dann kam alles raus.
Wow, okay.
Jetzt muss es leider noch mal ganz kurz technisch werden, weil es war ja im Internet.
Ja.
Und Lonely Girl 15 hatte noch andere Social Media Accounts. Also die hatte zum Beispiel einen MySpace-Account.
Ein MySpace-Account, natürlich. Mhm. War ihr Top-Freund Daniel.
Weiß ich nicht, aber okay. MySpace ist ein bisschen wie das alte Facebook gewesen für alle, die das noch nicht damals hatten oder schon wieder nicht mehr oder keine Ahnung. So einen Account hatte sie auch, den haben die Leute auch gefunden. Man konnte ihr da schreiben und die haben ihr auch eine Nachricht geschrieben in den Chat. Und es war keine normale Nachricht, sondern diese Nachricht hatte einen Link dabei. Und wenn man auf diesen Link geklickt hat, dann konnte diejenige Person die IP-Adresse von dem Computer, von der klickenden Person. Magst du erzählen, was eine IP-Adresse ist?
Nein, die IP-Adresse ist die quasi einzigartige Adresse im Internet von einem Gerät. So, das kann ein Toaster sein, kann ein Telefon sein, kann ein PC sein oder sowas. Und den kann man dann, also das kann man quasi einem Gerät zuordnen und dann darüber hinaus einem Menschen. Und dann kann man diverse Dinge mit der IP-Adresse machen. Also man könnte es ein bisschen zur Ortung auch benutzen wahrscheinlich.
Genau, könnte man auch. Man weiß oft, wer dahinter steckt, wenn man die IP-Adresse hat, um es leicht zu machen. Und sie haben die IP-Adresse und sehen dann, von wer Lonely Girls 15's MySpace-Account macht. Und das war natürlich keine private Person, sondern das war die Creative Artist Agency.
Also. Okay, das ist also Künstlermanagement.
Ja, es ist eine Marketingfirma, aber du bist trotzdem falsch gelegen. Also da kommen wir gleich drauf. Genau, also es ist ein Unternehmen, schon mal, so geht's los. Und vielleicht, um es einfach hier nochmal zu sagen, da war dann klar, Lonely Girl 15 ist fake. Und es hat sich dann auch recht schnell im Internet überall verteilt. Also die Leute wussten es dann auch. Das hat die Leute schon schockiert. Ich meine, es war halt doch 2006 und sie war halt die meist abonnierte Person auf YouTube damals. Eine Plattform, die Google gleich darauf gekauft hat.
Ja.
Und auch heute, wir sind alle so, ja klar, natürlich, fake, gelogen, Internet ist ja logisch. Aber damals war es halt schon krass, weil die Leute halt über Monate hinweg diese Videos angeschaut haben, darüber nachgedacht haben, was dahinter steckt. Und dann kam so die Realisation, ja, ist echt fake. Also krass.
Also es wäre wie wenn Mr. Beast dann rauskommen würde, ja, das sind eigentlich vier unterschiedliche Menschen.
Ja.
Der heißt Peter Müller eigentlich und sieht ganz anders aus. Und das ist alles fake.
Und sogar das würde uns ja heute nicht mehr so krass schocken,
wegen wahrscheinlich
KI
nicht.
Und allem.
Wahrscheinlich
so,
nicht mehr so. Ja, okay, ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich, ja,
ein weiteres
klar.
Mal, danke.
Ich glaube gar nichts mehr, ja. Krass.
Und jetzt erzähle ich auch noch, wer sie ist und was, ne? Also vielleicht fangen wir da mal an.
Okay.
Sie ist tatsächlich eine Schauspielerin.
Aha.
Ihr echter Name ist auch nicht Brie, sondern ihr echter Name ist Jessica Lee Rose.
Jessica Lee Rose, okay.
Sie war nicht mal Amerikanerin, ne? Das war eine Neuseeländerin.
Was?
Sie war auch schon 19 Jahre alt und sie hat eben von Juni bis September, also es sind eh nur ein paar Monate gewesen, aber auch eben beeindruckend, ne? Sie hat bei wenigen Followern angefangen und dann auf einmal eben auf 50.000 hochgegangen, war sie das Gesicht dieses Accounts. Wie ist das gekommen? Jessica Lee Rose kommt von Neuseeland nach L.A., gerade eben mit 19, 18 Jahren. Sie hat in Neuseeland eine Schauspielausbildung gemacht, so. Kommt dann eben nach L.A., will ihre große Karriere starten und ist ready für den next big thing. Und da ist sie ausgerechnet auf Craigslist ein Gesuch über den Weg gelaufen.
Mhm.
Craigslist ist so ein bisschen wie eBay-Kleinanzeige sozusagen.
Ja.
Genau, also man kann dafür alles Mögliche in Anzeige schalten. Also ist jetzt auch nicht so vertrauenswürdigste, aber okay. Und da findet sie eben einen Casting-Aufruf. Und was weiß sie über das Projekt, über diesen Aufruf? Es sollen etwa 6 Monate Drehzeit sein. Die Darsteller müssen über 18 Jahre sein, aber jünger aussehen. Die müssen in der Filmbranche noch unbekannt sein. Und sie brauchen vor allem gute Improvisationsskills, sagen wir mal so. Dass das was mit YouTube zu tun haben könnte, stand da überhaupt nicht drinnen. Also ist auch ein bisschen krass, weil sie hat sich darauf beworben und hat dann erst später sozusagen erfahren, dass sie eine Rolle angenommen hat für gar nicht einen Film oder sowas, wie sie dachte, sondern für was, was in YouTube stattfinden würde. Und das, was da stattgefunden hat, es war kein Kult, es war keine Werbeaktion, es waren auch keine Aliens. Es war eine gescriptete Serie, die extra für YouTube gemacht worden
ist. Warte mal, okay, aber ich bin sofort so, okay, aber hat das wer in Auftrag gegeben? Hat das, also war das irgendwie, wollte YouTube da irgendwie eine Serie haben selber?
Ich erzähl's gleich natürlich, aber denk ruhig drüber nach.
Oder also, weil ich denke mir so, wer sollte denn eigentlich Interesse daran haben? Also heute wäre es klar so, naja, irgendwie eine Plattform gibt halt irgendwie sowas in Auftrag, so macht doch mal was, damit das irgendwie populär wird oder so. Aber hier ist mir das Endgoal auch gar nicht, also was wollen die damit bezwecken? So Leute gucken sich irgendwie einen Vlog an und dann...
Es ist halt schon krass, ne? Weil ich meine, man kennt Scripted Reality ja auch zum Beispiel. Also, aber das hier ist halt schon nochmal anders, weil es eben auf YouTube ist und es da überhaupt nicht diesen Rahmen gibt, der einen auf die Idee bringen könnte damals, hey, das ist vielleicht fake so. Mhm. Ne? Sondern die haben diese Serie gemacht mit dem fixen Ziel, let's be honest, also mit dem fixen Ziel, Leute zu verarschen.
So. Okay.
Ne? Wie kam es zustande? Dahinter haben zwei Typen gesteckt, die sich ein paar Monate vorher auf einer Karaoke-Party kennengelernt haben.
Bester Ort, okay.
Ist ja klar. Die hießen Miles Beckett und Mash Flinders. Und beide waren damals noch keine 30 Jahre
Miles Beckett
alt.
Klingt echt. Mash Flinders klingt nach jemandem, der den sich Miles Beckett ausgedacht hat.
Beckett war ein Arzt. Aha. Hatte also schon mal nichts mit YouTube am Hut.
Ja.
Und der hat dann einen Drehbuchautor gesucht und hat dann Flinders gefunden. Also es ist so dieses Duo Beckett Flinders, einer Arzt, einer
Arzt.
Drehbuchautor kennengelernt.
Was macht dieser Arzt?
Er kannte YouTube auch noch nicht lange davor. Geht ja auch nicht, gibt's ja auch erst seit 2005. Ja. Aber okay, ist ja auch voll krass. Da kann man ja alles hochladen.
Kann man einfach alles hochladen.
Und keiner weiß, ob es echt ist. Und es war wirklich seine Idee. Also er war so, es gab auch damals sogar schon Kameraphones, aber halt nur für die, die viel Geld dafür gezahlt haben und die waren sehr, sehr schlecht. Aber trotzdem, man kann das einfach machen und man könnte einfach eine komplett fiktive Person machen. Und wenn wir es jetzt nicht machen, dann macht es wer anders. Aber wir sollten es machen.
Ja, aber warum? Warum?
Für die Kunst, für die Kunst.
Was für eine Kunst? Was ist das für eine Kunst?
Ja, ich meine, du findest halt eine neue Form sozusagen, eine neue Erzählform. Das ist schon irgendwie interessant, wenn du merkst, hey, es gibt da eine Lücke, die mache ich, die füllen wir jetzt. Die haben alle später nochmal mit dem Guardian gesprochen. Mhm. Den Artikel packen wir euch auch in die Shownotes, wenn ihr das nochmal genauer nachlesen wollt, wie es genau war. Genau, also die zwei haben sich kennengelernt, die haben es gemacht. Die haben dann auch innerhalb von wenigen Tagen haben die sich die Lonely Girl 15 Story ausgedacht. Also das einsame, nerdige Mädchen, das irgendwie in eine Art Kult verwickelt ist und das Mystery dahinter. Interessant ist auch, der Screenwriter aus dem Duo, der Flinders, der hat dann auch erzählt, dass es für ihn total easy war, so authentisch zu schreiben für sie. Weil das ist ja eigentlich die Schwierigkeit. Ja?
Weil er in Wirklichkeit ein Teenage-Mädchen ist.
Nee, aber nahe dran, er war eben auch tatsächlich homeschooled, so wie Lonely Girl das von sich gesagt hat. Und deswegen konnte er sich ganz stark damit identifizieren. Also Lonely Girl ist irgendwie schon ein Lonely Boy.
Lonely Boy. Okay, aber das heißt, die haben das geschrieben. Wie weit sind die denn mit der Storyline gekommen?
Die hatten im Vorhinein geplant, mehrere Episoden rauszubringen und dann einen Indie-Blockbuster draus zu machen. So. Was sonst? Aber dieser
Plan ergibt überhaupt keinen Sinn für mich.
Warum nicht denn?
Das ist so, ich mache ein YouTube-Video und dann sind Leute verwirrt und dann sind wir, und dann machen wir einen Indie-Blockbuster.
Die haben halt nicht damit gerechnet, dass es so irre viel Aufmerksamkeit erzeugt. Also am Anfang war es vielleicht sogar eine Art Marketing-Gag, dass sie gesagt haben, wir machen ein paar Videos, mal gucken, vielleicht sieht's wer und dann gehen Leute uns einen Indie-Film anschauen. Aber sie haben innerhalb von wenigen Wochen, Tagen, haben die halt festgestellt, scheiße, die Leute interessiert es wirklich. Ja. Und was interessieren mich, die fünf Leute, die ins Kino gehen, wenn wir hier eine richtige Crowd haben, wenn wir eine eigene quasi Bewegung haben um uns rum von Menschen, die das alles wissen wollen und die unfassbar investieren in diese ganze Geschichte, emotional, aber auch zeitlich mit den Recherchen und all diesen Dingen. Und die konnten das auch wertschätzen sofort und haben halt gesagt, ja, bleiben wir dabei. Und sie haben sich ein bisschen was darauf eingebildet, dass sie nie gelogen haben, weil sie nie, also ich persönlich sehe es ein bisschen anders, Aber
was ist dann passiert? Also quasi, das wurde aufgelöst, ist es aufgeflogen?
Die haben einfach weitergemacht. Es gab mehrere Staffeln tatsächlich, 3.
Staffeln?
Mhm, 3 Staffeln. Es war auch nicht so, dass die Leute dann direkt entfollowed sind, so fake, bin ich nicht mehr dabei, sondern es war auch eine Zeit lang interessant für die Menschen, sage ich jetzt mal.
Ah,
so.
Ja, okay.
Hatten ja auch schon sich gewöhnt an das Gesicht und in die Geschichte und dann haben sie gedacht, ah, vielleicht wird es jetzt doch mal richtig spannend sozusagen mit diesem Kult. Wenn die sich schon eine Story ausgedacht haben, dann muss die ja auch gut sein. So ein
bisschen. Ist sie gut?
Ehrlich gesagt, es ist ziemlich blöd. Also,
Mesh.
Der Teil, wo
come
das,
on.
Also, ist jetzt meine persönliche Meinung,
ja.
Aber ich finde, dass der Teil, der sozusagen, wo es noch nicht klar ist, dass es fake ist, der ist viel besser, weil ne, man ist so ein bisschen dran, man ist so ein bisschen ist auch gut geskriptet und danach läuft es halt so total aus dem Ruder. Also, Bree stirbt dann tatsächlich in diesem Kult.
Was?
Und wird da getötet. Und dann gibt es ein anderes Gesicht dafür. Nur Daniel ist bis zum Schluss dabei. Und ich dachte, wir können gleich nochmal so ein bisschen so drüber reden, was das so bedeutet hat, weil ich habe ja am Anfang gesagt, das hat alles geändert. Ne?
Ja.
Ich meine, zum einen hat es natürlich geändert, dass es so, dass halt jemand mit sehr wenig Geld wahnsinnig viel kaputt machen konnte oder dass es so klar geworden ist. Na, die haben ja nichts dafür gezahlt. Die hatten eine $130 Webcam. Das Zimmer, das mussten sie nicht mehr anmieten, da haben sie das Zimmer von Mesh genommen. Ja, haben einfach irgendwie so eine Mädchendecke reingeworfen und halt ein paar Sachen. Also die Sachen waren halt natürlich alle in Target gleichzeitig gekauft. Also da waren die Leute schon, lagen die Leute schon richtig mit ihrer Recherche, dass es eventuell komisch ist, auch wenn sie es noch nicht so wussten. Und was ich daran irgendwie so interessant finde, ist auch, dass es halt, es hat ja schon vor dem Internet große Fakes gegeben. Also irgendwie einer der bekanntesten Fakes ist 1938 schon gewesen. Da hat Orson Welles, genau der Orson Welles, der später Citizen Kane gemacht hat, den totalen Klassikerfilm, der hat das Hörspiel Krieg der Welten im Radio gemacht.
Na klar.
Inszeniert. Und hat aber auch da nicht gesagt, dass es ein Hörspiel ist, sondern hat die Musik mit einer Eilmeldung durchbrechen lassen und gesagt, ja, die sozusagen gesagt hat, ja, dass jetzt halt Aliens kommen vom Mars und auf der Erde einmarschieren.
Ja.
Und dann
und
haben
die
sie,
Leute sind durchgedreht.
Die Leute sind durchgedreht, wobei darüber wird heute ein bisschen gestritten, wie schlimm das wirklich war und wie viel da der Medienhassel danach war. Und er hatte da auch, also ne, Fake-Eilmeldungen, er hatte Fake-Experten, ne, oder die haben das alles geschnitten und so weiter und so fort. Und das war halt, also es war wirklich nicht halt auseinanderhaltbar so. Aber es war halt irre aufwendig, ne? Das hast du mal nicht mal so eben gemacht. Dahinter hat ein riesiges Team gesteckt und außerdem, ne, das wurde auf dem Radiosender CBS ausgestrahlt. Natürlich wusste man da, dass es ein Fake ist. Und das ist auf YouTube schon anders dagegen. Mehr als 10 Leute werden das nicht gewusst haben am Ende des Tages. Und dann ist das Geheimnis halt auch kleiner und leichter.
Das ist auch krass, dass es so lange geheim geblieben ist. Also, ne, dass da niemand, dass da nicht Daniel irgendwie bei einer Karaoke-Party gesagt hat, ey Leute,
oder erkannt worden ist auf der Straße.
Das ist Daniel.
Yeah. Also, es ist schon echt irgendwie.
Stimmt.
Und es hat natürlich auch, glaube ich, funktioniert, weil halt Bree, also die Rose im echten Leben aus Neuseeland kam. Es gibt noch eine dritte Sache, die ich richtig interessant finde. Und zwar jetzt auch noch mal ganz kurz zur Orsons Krieg der Welten.
Ja.
Weil der hat, als es rausgekommen ist, er das 1938 gemacht hat, er auch noch ganz groß verkündet, ja, wir haben das gemacht, um zu entertainen. Ne? Wir wollten halt unterhalten.
Klar.
So ein bisschen wie Mesh Flinders und Beckett. Also war da erstmal ganz selbstbewusst damit. Und dann Jahre später hat er doch noch mal was anderes gesagt. Und da habe ich das Zitat mitgebracht, das würde ich mal ganz kurz vorlesen. Da hat er nämlich gesagt, als wir die Marsianer-Sendung machten, hatten wir die Nase voll davon, wie alles, was aus dieser Zauberbox, dem Radio kam, einfach geschluckt wurde. Wir wollten erreichen, dass die Menschen verstehen, dass man nicht alles schlucken darf, was aus der Leitung kommt. Hat also behauptet, es ist quasi schon Kritik daran. Ne?
Ah.
Und mag stimmen, mag nicht stimmen. Man kann es ja nicht so sagen. Ich fand es schon interessant, dass das irgendwie erst echt mehr als ein Jahrzehnt später so formuliert hat. Er hat sich auf jeden Fall einen Grund ausgedacht, so warum sie das gemacht haben, der ein bisschen mehr ist als mal gucken, wie viele Leute wir in Panik versetzen können.
Ja.
Und das finde ich interessant, dass das bei Lonely Girl 15 nicht passiert ist. Also als es rausgekommen ist, die Schauspielerin zum Beispiel, das war ja abzusehen, dass es jetzt dann bald rauskommen wird. Also die haben gemerkt, es sind so viele Leute auf unserer Spur. Und sie hat erzählt später, dass sie Schiss hatte, dass wenn es rauskommt, dass die Leute sie halt krass haten würden, dass es irgendwie einen Backlash gibt. Ne? Man weiß es ja nicht. Aber das ist halt null passiert. Überhaupt nicht so.
Huh.
Was passiert ist, ist eher, dass sie so ein bisschen Anerkennung dafür gekriegt haben. So. Es war so ein bisschen so, ah ja, krass, ihr habt es geschafft, ihr habt uns verarscht. Und das ist so ein Urproblem vom Internet, dass es so diese Norm da gibt, so anything goes. Und wenn du so blöd bist, meine Lüge zu glauben, ja, selber schuld.
Ja.
Okay, das ist ein bisschen meine These. Mhm. Aber wenn man damals schon so gesagt hätte, nee, Leute, es geht überhaupt nicht, sorry. Eventuell wäre dann das Internet heute nicht so, wie es ist. Also eventuell hätte man da so ein Zeichen geben können, so, ja, das Internet ist frei, aber es bedeutet nicht, dass wir da irgendwie die totale Freiheit drin haben, uns wie die totalen Arschlöcher zu verhalten, mhm, sozusagen. Ja,
das sondern ist, überall gibt's Fact-Checks und Leute achten darauf, dass das schon alles korrekt ist und Lonely Girl wird verboten. Keine Lonely Girls mehr, bitte.
Ich habe so das Gefühl, dass jetzt das Internet ehrlicher wird. Also jetzt merken wir, wo wir halt so richtig merken, wie schwierig es ist, gibt es eine Bewegung dafür, dass das Internet ehrlich sein muss, dass das Internet transparent sein muss, dass man, was man da macht, mit Quellen belegen muss. So, das ist jetzt seit 2 Jahren, es ist ein großes Thema, eventuell sagen wir mal seit 5. So. Mhm. Das ist was, wo wir jetzt erst so richtig dagegen angehen. Und lange Zeit war es ein bisschen so, naja, das Internet, kann ja passieren.
Naja.
Und da gab es halt keine Verantwortung, die da irgendwie auf die Menschen gelegt worden ist.
Voll, ich bin da voll bei dir. Also ich bin jetzt auch genervter vom Blödsinn, der im Internet steht und bin so, ich möchte aber die korrekten Informationen haben und weiß ich nicht, egal ob es jetzt ist irgendwie, wie gut ist diese Bettdecke oder wie, was kann dieses Produkt zu, was ist diese Geschichte wahr, so, ich möchte nicht die ganze Zeit verarscht werden und irgendwie nur Blödsinn hören und ich glaube, ich wäre heute genervt davon, Lonely Girl.
Der Unterschied zwischen damals und heute ist halt auch, dass du es nicht mehr rausfinden kannst heute mit Pech. Also inzwischen werden halt die Fakes so gut, du hast überhaupt keine Chance mehr. Damals konntest du wenigstens noch die Sachen googeln und sagen, ah, das ist alles von Target. Aber heute, du hast ja keine Chance, das irgendwie noch nachzuvollziehen. Und deswegen bräuchte es jetzt eigentlich sozusagen die Norm, dass man es nicht macht. Hm. Aber nun gut. Ich will es nicht ganz so düster ausklingen lassen. Brie hat den Step auf die große Bühne nicht geschafft, also die Hauptdarstellerin. Ihr Gesicht kannte man dann natürlich. Sie hat dann auch noch ein paar so kleinere Filme gemacht, auch ein paar Horrorfilme war sie immer mal wieder dabei, aber das war's.
Was ist mit Daniel?
Daniel war eben noch lange da und dann hat er aber, glaube ich, nicht mehr geschauspielert.
Okay.
Ansonsten, das Format hat sich durchgesetzt, aber inzwischen, in den meisten Fällen wird dann schon gesagt, hey, das ist eine Serie, that's it.
Okay, wow. Das ist die Story von Lonely Girl.
Das war die Story von Lonely Girl.
Ich find's krass. Vielen Dank, dass du das erzählt hast.
Ja, und das war's auch mit Browser History über Lonely Girl 15.
Vergesst nicht, uns ein Abo dazulassen, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podimo oder wo auch immer ihr sonst eure Podcasts hört. Browser History ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Podimo. Alle Links zu den Zitaten dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Zum Team gehören Tatjana Termeros, Christian Alt, Michael Bartlewski, Tristan Lehmann, Juliane Rinne, Maybrit Döge, Laura Schmidt und Joey Fleischhauer.
Wir sind Dennis Kugel und Magdalena Pohls. Oder sind wir es echt?
Vielleicht bin ich auch Dennis Schmogel.
Und ich Manuel Neuer.
Wer weiß das schon?
Bis zum nächsten Mal und fahrt nicht zu schnell auf der Datenautobahn.